Ich darf Sie herzlich grüßen zu unserem heutigen Abend und Thema Gottes unbegreifliche Wege. Ich weiß nicht, ob Sie nicht im eigenen Erleben, in Ihrem Alltag, in Ihrer Familie einmal in Situationen gewesen sind, wo Sie für sich selber sagten, das ist für mich völlig unbegreiflich. Wie kann Gott mich so führen? Nun geht es mir heute Abend nicht um die Frage, wie wir vielleicht dann bei einer Evangelisation formulieren würden, warum lässt Gott das zu? Sondern es geht mir mehr um die Frage, was hat Gott eigentlich für ein Ziel? Was verfolgt er für ein Ziel, wenn er uns Wege führt, die wir für uns selber zunächst überhaupt nicht zuordnen können? Und ich glaube, es ist ganz gut, wenn man dann mal so in die Bibel hineinschaut und dann entdeckt man manchmal sehr seltsame Wegführungen und wo die Betroffenen zunächst auch überhaupt nicht sehen konnten, was Gott damit vorhat. Es sah zunächst eigentlich manchmal sehr schön aus, sehr gut aus und dann kam der tiefe Einschnitt, wo Gott anfing im Leben dieser Leute zu handeln, zu arbeiten, zu korrigieren, manchmal sogar in eine Situation hineinzubringen, wo man sagen müsste, Mensch, das kann doch nicht wahr sein, so sollen Gottes Führungen aussehen. Und dann hat Gott doch sein Werk vollendet, in seiner Weise. Er ist seinen Weg mit den Leuten gegangen und darüber hinaus, er hat sie sogar zum Segen gesetzt, obwohl sie das für sich selber zunächst gar nicht begreifen konnten. Und ich denke, das wollen wir uns mal anschauen. Und morgen Abend geht es eine Richtung oder einen Schritt weiter, neutestamentlich, dass wir einmal vom Neuen Testament her schauen und zuordnen können, warum Gott auch Christen manchmal so seltsame Wege führt. Was hat Gott damit eigentlich vor? Das ist so der Gedanke von morgen Abend. Deshalb hängen diese beiden Abende so ein Stückchen ineinander, auch natürlich mit dem gestrigen Abend verbunden, mit der Frage Gottesdienst. Nun, lasst uns zunächst einfach mal hineinschauen in einen Text der Bibel. Ich lese einen Text aus dem Neuen Testament, obwohl es um eine alttestamentliche Person ging. Und zwar aus dem 11. Kapitel des Hebräerbriefs. Und jetzt wissen diejenigen, die so ein bisschen bibelkundlich auf dem Laufenden sind, die wissen schon gleich, was, Hebräer 11? Ah, da sind so diese alten Vorbilder des Alten Testaments, so die sogenannten Glaubenshelden. Um wen mag es sich da wohl handeln? Könnte ja zum Beispiel jetzt um den Josef gehen. Der steht da gleich vorweg in Vers 22, aber mir geht es um Vers 23, um den Mose heute Abend. Seltsame, unbegreifliche Wege Gottes. Und schauen wir uns das mal an und dann werden wir entdecken, dass wirklich das eine Wegführung ist, die manchmal mehr als seltsam erscheint. Ich lese von Vers 23, also Hebräer 11. Da steht, durch den Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate lang von seinen Eltern verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war. Und sie fürchteten sich nicht vor dem Gebot des Königs. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen leiden, als durch eine Sünde für kurze Zeit Vorteile zu haben. So war ihm die Schmach Christi ein größerer Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs. Jetzt kommt ein ganz entscheidender Satz. Denn er hielt sich an den er nicht sah, so, als sähe er ihn. Der Leitgedanke über dem Leben des Mose, hier Vers 27b, er hielt sich an den er nicht sah, so, als sähe er ihn. Eigentlich ist Mose, wenn wir so sein Leben beobachten, mit diesem Satz als Markenzeichen eingegangen in die Geschichte. Eingegangen in die Geschichte des Volkes Gottes. Das ist also offensichtlich das, was Gott mit Mose vorhatte, dass er ein Mensch, ein Mann wurde. Und ich sage nicht nur so ein Männchen, sondern ein Mann, der wirklich mit zwei Füßen Standort, Position eingenommen hat auf dem Felsen seines Gottes. Er hielt sich an den er nicht sah, so als sähe er ihn. Das heißt, er lebte so konkret mit seinem Gott, als wenn er jeden Tag mit ihm so 25 Mal eine Kurzunterredung hätte und dann immer wieder die nächsten Schritte für sich klar hätte. So konkret lebte er mit ihm. Und eigentlich ist genau das die Sache, die Gott mit uns auch vorhat. Darum wollen wir mal in sein Leben hineinschauen, und das ist manchmal sehr ergiebig, wenn man so in eine Lebensgeschichte, so wie sie uns in der Bibel dann dargestellt, aufgezeichnet wird, mit Höhen und Tiefen. Manchmal mit wirklich großartigen Katastrophen, die Leute auch hinkriegen, eine glatte Bauchlandung, nicht? Gab es überall. Und trotzdem hat Gott es fertiggebracht, in seinem Leben das dahin zu bekommen. Dass dies ein Mann war, der sich an Gott hielt. Genauso, als wenn er ihn jeden Tag ein paar Mal sehen könnte. Das hat Gott mit uns auch vor. Deshalb schauen wir mal so ein bisschen in sein Leben, dass wir das lernen. Wie viele verworrene Dinge, wenn man das so mal so seine Lebensgeschichte sieht, sind zunächst in seinem Leben gewesen. Bis er also erst einmal am Hof des Pharao war. Oh, eine sehr bewegende Geschichte, eine gefährliche Geschichte oder ein Leben, was mit sehr vielen Gefahren verbunden war. Wie war das? Und jetzt müssen wir so ein bisschen zurückblicken in die Geschichte des Volkes Israel, damit wir so den Hergang, die Chronologie so ein bisschen hintereinander bekommen. Und dann können wir die Sache weiter beobachten. Was passierte? Abraham von Gott berufen. Ur in Chaldäa, Abraham, komm, geh da aus deines Vaters Haus und jetzt in das Land, was ich dir zeigen werde. Abraham geht los. Er fing also schon an mit diesem zu vertrauen oder hier, wie es hier steht, er hielt sich an den er nicht sah. Das ist ja bei uns heute, und das müssen wir uns mal ehrlich sagen, viel einfacher. Sie und ich, wir haben Gottes Wort. Wir können da reinschauen, können ein bisschen Kniologie üben, und das ist sehr ratsam für uns, auch für unsere Gemeinden hier, dass wir das wirklich neu üben, ganz konkret zu erfragen, was ist Wille Gottes. Das war bei Mose bzw. bei Abraham viel schwerer. Gott ist dem so alle paar Jahre mal begegnet oder in einer konkreten Situation. Aber uns kann er viel öfter begegnen. A, durch den Heiligen Geist, B, durch sein Wort. C, kann Gott uns so ganz persönlich auch Dinge offenbaren, kann uns Dinge zeigen. Was habe ich nicht da alles schon erlebt, dass Gott so ganz konkret Anweisungen gibt. Ich will Ihnen nur mal so ein Beispiel erzählen, was Gott heute noch machen kann. Ich war in Österreich zu einem Dienst und siehe da, da kam ein Mann zu mir. Fiel mir nur gerade so ein, erzähle ich, dann wird es wieder locker. Kam ein Mann zu mir, der sagte, er wollte eigentlich gerne konkret mit Jesus leben, aber hat immer Probleme, kommt nicht so richtig zur Freude in Christus und erlebt keine Gebetserfahrungen, obwohl er eigentlich sein Leben dem Herrn Jesus anvertraut hat. Und dann habe ich ihn gefragt, gibt es noch irgendwie Sünde in deinem Leben, so geheimfach unter den Teppich gekehrt, schon gleich bei der Bekehrung, hat man ja häufig so, nicht? Und so, sind da Dinge in deinem Leben nicht in Ordnung? Sagt er, eigentlich weiß ich nichts. Ich sage, aber das kann nicht stimmen. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Kann doch nicht sein. Ja, sagt er, wenn ich das wüsste, würde ich ja gerne. Ich sage, okay, ich nehme mir das mal so als Gebetsanliegen auf, will es kurz machen. Jedenfalls habe ich darüber gebetet. Und ich sitze so nachmittags draußen. Das heißt, ich hatte so meine Infusion laufen. Die anderen waren spazieren gegangen. Ich hatte meine Infusion, meinen Tropf dran, damit ich mich so ein bisschen ernähren konnte. Und ich liege so draußen, war schönes Wetter. Und ich bete so, Herr, zeig mir doch, wo ist das Problem bei diesem Menschen? Die Sonne schien und mit einem Mal war die Sonne weg. Ich gucke und da ist eine Wolke genauso geformt wie der Kontinent Afrika. Ich sage, Herr, was hat das zu bedeuten? Dieser Mann kommt so von dem Nachmittagsspaziergang zurück, kommt zu mir und sagt also, ich weiß wirklich immer noch nichts. Und dann habe ich ihn gefragt, waren Sie mal in Afrika? Ja, sagt er. Ich sage, was haben Sie in Afrika gemacht? Im Krieg? Ja. Ich sage, waren Sie beim Rommel in der Armee? Ja. Ich sage, irgendwas ist da passiert in Ihrem Leben. Ja, sagt er, das stimmt. Und da haben wir miteinander vor dem Herrn Jesus diese Sache beerdigt, in Ordnung gebracht. Und siehe da, Gottes Frieden kam in sein Leben und Freude. So konkret kann Gott bis heute ganz praktisch Antwort geben. Aber egal. So, der Abraham ist also unterwegs. Er kommt von Ur in Chaldea, weiß ich, da über Syrien, dann runter, bis da, wo jetzt Israel ist, und dann gibt es Hungersnot, er geht dann nach Ägypten, da macht er diese laue Tour mit seiner Sarah als Halbschwester, die verkauft er dem Pharao als Schwester, damit da nichts passieren sollte, nichts anbrennt, und siehe da, Gott steht zu dem Abraham. Und er steht so sehr zu dem Abraham, dass der Pharao keine Nacht mehr schlafen kann. Dass dem heiß und kalt wird, bis er seine Sarah wieder los ist. Nicht? Die wollte ja gerne so als Frau, weil die so schön war. Nicht? Und so, okay. Und jetzt geht's weiter. Abraham gibt ja die Probleme mit der Nachkommenschaft. Die Sarah hat ihm dann versucht, ein bisschen drauf zu helfen mit der Hagar. Das war aber nicht der richtige Weg, da ist er einfach eigene Wege gegangen. Und nun bekommt er dann, wo er wirklich ein uralter Knabe ist, bekommt er dann noch einen Sohn, den Isaak, den Träger der Verheißung. Der Isaak bekommt auch dann einen Sohn, wie hieß er? Ja, gut aufpassen, wir müssen mitarbeiten, ja? Der Jakob, okay. Und der Jakob, wie viele Söhne hatte der? Bitte? 12, ja genau, 12 Söhne. 10, die waren schon ein bisschen älter, die waren draußen auf dem Feld unterwegs. Und der Josef, das war so der 11. Das war so ein besonderer. Der hatte auch so besondere Offenbarungen schon mal. Und das hat er natürlich seinen Brüdern erzählt, dass die eines Tages vor ihm mal Bücklinge machen werden und so. War sehr ungeschickt, was er da angestellt hat. Und dann soll er seine Brüder besuchen, draußen auf dem Feld, wo die Schafe weiden. Und was passiert da? Da sagen die, Freundchen, jetzt kommst du uns gerade recht. Sie werfen ihn in einen trockenen Brunnen und dann kommen gerade da so die Händler da vorbei und dann wird er rausgeholt und gleich für ein paar Dollars verkauft. Den Kerl waren sie endlich gut los. Und dem Vater erzählen sie zu Hause, dann hatten sie hier einen Löwe zerrissen oder so, ja? So, ein wildes Tier. Okay, das ist jetzt die Situation des Volkes Israel. Sie sind jetzt, in großer Not. Gott hat auch dafür dann gesorgt, Hungersnot in Kleinasien. Aber in Ägypten war ja Josef langsam zweiter Mann im Staat geworden. Er hatte die Kornhäuser gebaut, er hat also vorgesorgt, die fetten und die mageren Jahre. Und jetzt kommen die 10 netten Brüder und wollen da Korn kaufen in Ägypten. Und das geht so ein paar Mal hin und her. Die Geschichte kennen Sie ja. Der Josef war so lieb und so nett und hat ihnen dann in ihre Säcke mit Korn dann so ein paar nette Becher mit rein, wertvolle, eingepackt. Damit kamen sie sich ja noch als Betrüger und als Diebe vor. Und mein lieber Mann, könnt ihr euch vorstellen, was die Herzklopfen hatten, wo die dann wieder bei dem Josef erscheinen mussten. Da waren sie so klein, dass sie hätten sie unter der Tür durchschieben können. So groß waren die noch. Okay, jetzt geht's weiter. Volk Israel in dieser Hungersnot zieht jetzt, Josef hat sich zu erkennen gegeben, zieht jetzt nach Ägypten. Und jetzt kommen, und das ist, deshalb erzähle ich das auch, das ist mir so wichtig, der Jakob mit seinen 12 Söhnen und den Familien, die kommen jetzt in Ägypten an. Sie sollen sich bei dem Pharao vorstellen, der begrüßt sie, hat Wagen entgegengeschickt, dass sie mit Sack und Pack alles kommen können nach Ägypten. Und was sollen sie jetzt sagen, was sie für einen Beruf hätten? Wissen Sie das? Hirten. Ganz einfache Hirten. Und warum das so wichtig ist, sehen wir gleich noch. Und zwar im Leben des Mose. Oder ich sage oder deute das schon mal an, bei den Ägyptern ist der Hirte der allerletzte. Es gibt keinen primitiveren Beruf, keinen primitiveren Stand in irgendeiner Weise als die Hirten. Für die Ägypter ist das nicht nur Mensch zweiter Klasse, sondern ist das ist schon gar kein Mensch mehr. Damit hatte der Josef aber eins bewirken wollen, dass eine Vermischung der Ägypter mit den Kindern Israels, also Jakob hieß ja dann Israel, hat den neuen Namen bekommen von Gott, dass er dann keine Vermissung herbeiführte, dadurch, dass sie schon getrennt waren. So, okay. Jetzt sind wir hier im Leben des Mose. Mose, dadurch, dass das Volk Israel sehr wuchs, bekamen die Hebammen den Auftrag von Pharao, gleich die Knaben, das heißt die Jungs, die geboren wurden, gleich zu ermorden, zu ertränken. Tja, und dann nächste Appell, wo das nicht klappte, die Hebammen dem Pharao nicht gehorsam waren, dann sollte man die junggeborenen Knaben gleich in den Nil werfen. Ist auch so eine Aktion, wie man das heute macht mit Paragraph 218, nur halt im Gyn-OP und dann steril einwandfrei und so schon das Ungeborene dann nimmt. Okay, so, jetzt sind wir in der Situation, dass also der Mose eigentlich auch Todeskandidat war, aber Gott hat seine Hand darüber gehalten. Selbst seine Eltern waren bereits gottesfürchtig, die ihn gegen das Gebot des Pharao, des Königs in Ägypten, eigentlich zunächst mal noch ein Stück aufbewahrt haben. Und dann kennt ihr ja die Geschichte, Mose in dem kleinen Körbchen, er schwimmt dahin im Nil, die Tochter des Pharao, sie sieht das, sie holt ihn raus oder lässt ihn rausholen, sind sich die Gelehrten nicht so einig, auch unwichtig, jedenfalls nimmt sie ihn an so eine Stadt an. Sie gibt ihn dann zunächst zurück, seine Schwester, die Miriam, die hat ja geguckt, wie das dann so alles klappte. Sie hat ihn zurückgebracht zur Mutter, dass sie ihn noch säugen konnte und so weiter. So bleibt also Mose zunächst also mal bewahrt. Selbst widerwärtige Umstände können Gott nicht hindern in seinem Plan. Halten wir das mal fest. Selbst widerwärtige Umstände können Gott nicht hindern in seinem Plan. Wenn Gott mit ihnen etwas vorhat, dann bringt er das ganz sicher auch fertig. Wichtig ist nur, dass genau wie die Eltern von Mose, dem Mose in Gottes Hand vertraut haben, Gott gehorsam waren. Deshalb das beste Erbe, was Eltern ihren Kindern mitgeben können, ist nicht, dass man dann 10 Familienhaus hat und noch ein paar Millionen auf dem Konto und ein paar Grundstücke und ein paar, weiß ich, Goldbarren zu vererben, sondern gehorsame Eltern, die Gott wirklich von Herzen ergeben sind. Das ist das Allerschönste und das ist das beste Erbe, was ich weitergeben kann. Warum? Weil Gott dann verheißt, Segen bis ins tausendste Glied. Über 1000 Generationen haben wir also noch was vor uns. Herrlich, nicht? Also, ihr Eltern, die ihr Eltern und Großeltern seid, bitte, das ist das Wichtigste in eurem Leben. Ja, wir müssen dazu beitragen, dass Gottes Geschichte gebaut wird, dadurch, dass wir bereit sind, gehorsam zu sein. Von Gott geführte Wege haben also immer einen Sinn und ein Ziel, wenn auch zunächst für unsere Augen manchmal noch sehr verborgen. Das gibt es oft, dass man überhaupt nicht dahinter kommt, was Gott eigentlich damit vorhat. Mir begegnete so vor gut einer Woche eine ältere Dame, die ist, ich glaube, 83 Jahre, wenn ich das richtig behalten habe. Und sie erzählte mir, sie ist auch aus Ostpreußen dann vertrieben worden und so weiter. Und sie sagte, sie hat eigentlich vorher mit Gott nicht viel am Hut gehabt. Aber sie hat auf der Flucht 2 Kinder verloren. Dann ihre Mutter. Und dann auf diesem Weg hat sie zum ersten Mal das Schreien gelernt. Das Schreien nach Gott. Was geht Gott für seltsame Wege mit uns, bis wir an dem Punkt sind, wo Gott uns in seiner Liebe eigentlich hinhaben will. Gott hat sein Ziel und er geht seine Wege zu seinem Ziel mit uns. Ich finde das tröstlich. Ich weiß ich auch nicht, die Diagnose Krebs hat mein Leben beendet, sondern das war nur ein Baustein Gottes in meinem Leben, der dann dazu führte, dass einfach ganz bestimmte Dinge werden mussten, die ich mir vorher nie habe träumen lassen können in meinem Leben. Ein weiter Weg, bis es so weit war, dass über dem Leben des Mose hier steht, ich zitiere das nochmal, er hielt sich an den, den er nicht sah, so als sähe er ihn. Ein weiter Weg. Und den Weg gucken wir uns jetzt mal an. Wir teilen das Leben des Mose in drei große Blöcke. Das kann man sehr schön nachvollziehen in der Apostelgeschichte im 7. Kapitel. Nur das würde mir jetzt ein bisschen zu lang, wenn ich das alles lesen würde. Deshalb sage ich die Stelle dazu. Also wenn Sie zu Hause sind oder jetzt die Kassette hören, dann schlagen Sie die Apostelgeschichte auf aus dem 7. Kapitel. Lesen Sie dann die Verse 17 bis Vers 30. Und da entdecken wir also eine Dreiteilung seines Lebens. Ein erster Block, 40 Jahre, ein zweiter Block, 40 Jahre und ein dritter Block, 40 Jahre. Interessant zu sehen. Mose wurde also in dreimal 40 Jahren in drei ganz verschiedene Situationen hineingestellt. Also, es hat schon sehr unsicher begonnen, aber Gott hat seine Hand darüber gehalten, als er noch Säugling war. Gott hatte also offensichtlich einen Weg, einen Plan mit ihm. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich weiß schon als Kind, nicht so super gesund, aber macht nichts. Und meine Großmutter war zwar nicht gläubig, aber interessant, sie hat offensichtlich irgendwie von Gott her schon einen Weitblick gehabt. Sie sagte immer zu meinen Eltern auch, ich weiß noch sehr gut, ich kann mich noch als Kind daran erinnern, dass ich nicht in der Lage war zu laufen, so schwach und krank und weiß ich was, damals schon mit der Leber Probleme. Jedenfalls hat meine Oma immer gesagt, lass mal, aus dem Jungen wird noch was Besonderes. Aus dem Jungen wird noch was Besonderes. Hätte ich mir nie träumen lassen. Aber egal, wenn Gott etwas vorhat mit uns, wie gesagt, dann ist es nicht die Frage, Diagnose, irgendwas, sondern dann wird das geschehen, was Gott mit uns vorhat. Und dann bringt er uns auch wirklich sicher durch. So, jetzt haben wir hier Gottes vorausschauendes Handeln, einmal bei der Geburt, im Kleinkindesalter, und dann kommt er hier an den Hof des Pharao. Was wird jetzt aus ihm? Aus ihm wird ein ganz großartiger und begabter Mann. Und wenn wir das jetzt in der Apostelgeschichte einmal so anschauen, dann sehen wir, dass er in, weiß ich, den damaligen Verhältnissen, müssen wir das sehen, so würde ich heute sagen, dass er sein Abitur gemacht hat. Er hat studiert alle Wissenschaften, die man damals möglich war, überhaupt zu studieren. Er war, wenn wir aus der Geschichtsschreibung, obwohl das ja wohl alles gelöscht worden ist, aber doch hier und da Hinweise haben, dass er ein ganz exzellenter Baumeister war. Wahrscheinlich ist er derjenige gewesen, der die ganzen Pyramiden und so weiter mit entworfen hat oder auch gebaut hat oder hat bauen lassen und so weiter. Also ein Mann mit hoher Bildung, mit hoher Intelligenz, mit großartiger Ausstattung von Gott her, aber auch sehr gebildet, also wissenschaftlich unterrichtet. Er hat also, weiß ich, ein paar Diplome und seinen Doktor und Professor gehabt und weiß ich. So ein Mann war er. Und dann steht da, er war ein Mann mit mächtig mit Worten und Taten. Behalten Sie das mal im Hinterkopf. Er war damals in Ägypten ein Mann mächtig in Taten und Worten. Das sieht bald ganz anders aus. Aber gucken wir erst mal. Wir erleben dann die Situation, dass er mit einem Mal entdeckt, wie aus seinem eigenen Volk, er merkt also offensichtlich, er gehörte gar nicht zu dem Volk der Ägypter, sondern zum Volk Israel, dass da einer dieser ägyptischen Aufseher einen seiner Brüder doch sehr misshandelte. Er bekommt einen Blick für seine Volksgenossen. Und das versucht er nun mal zu regeln. Mose meint das in guter Absicht, offensichtlich regeln zu können. Und er regelt das auch, was einer gibt da mehr oder weniger. Nicht? Er war ja, weiß ich, er war der Prinz. Er hatte ja die Vollmacht darüber, auch einen Ägypter dann, weiß ich, da gleich ins Jenseits zu befördern. Mächtig in Taten und Worten. Okay. Und einen Tag später offensichtlich kriegen sich da zwei Israeliten an die Köppe, obwohl die doch eigentlich besser zusammenhalten würden, wo sie die Ägypter doch gegen sich hatten. Nein, die streiten miteinander. Mose geht in Liebe dazwischen und versucht das ein bisschen zu regeln und zu ordnen. Und was passiert? Die eigenen Leute fallen ihm praktisch in den Rücken und sagen, hör mal, willst du uns auch umbringen wie gestern den Ägypter? schwierige Situation. Sein Handeln für seine Brüder wird zum Verhängnis. Er verliert das Vertrauen am Hof des Pharao und bei seinen eigenen Leuten. Jetzt sitzt er zwischen zwei Stühlen. Und er hat es doch nur so gut gemeint. Er hatte es so gut gemeint, er wollte doch eigentlich nur helfen. Aber jetzt steht ja hier in unserem Text, er hat sich klar entschieden, lieber, weiß ich, mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, wie es in der alten Luther-Übersetzung steht, als, weiß ich, da nur den vergänglichen Genuss der Sünde, so steht es im alten Luther-Text, hier so halt begrenzt so in Ägypten halt so als großer Mann oder so zu leben. Er traf also eine ganz klare Entscheidung aufgrund der Situation, in die er sich da hineinmanövriert hat. Hatte Gott nicht da auch die Hand im Spiel? Ha, ist schon großartig, wenn man das so sieht. Nur war er jetzt bereits der große Erlöser oder der, ich sag mal, der Revolutionär, der mal, weiß ich, die Ärmsten der Armen, der Ägypter und auch der Juden, die unterdrückt wurden, dass er die mal aufgebracht hat gegen diese komische Herrschaft des Pharao, dass man den mal abgesägt hätte, mal so Volksaufstand und dann, weiß ich, Revolution, stürmt die Bastille und so, ja. Nein, es war immer noch nicht Stunde Gottes. Aber Gott benutzt diese Situation in seinem Leben, um ihn ja, in eine ganz neue Lebenssituation hineinzustellen. Die zweite Phase seines Lebens, wieder 40 Jahre, dieser Lebensabschnitt ist gekennzeichnet, wie gesagt, beginnend mit einer Entscheidung und diese Entscheidung, ich lese das nochmal vor, hier in Hebräer 11, 24. Da steht, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten, sondern wollte lieber oder viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen leiden, als durch eine Sünde für kurze Zeit Vorteile zu haben. So war ihm die Schmach Christi ein größerer Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah auf die Belohnung. Ich weiß nicht, gibt es diese Entscheidung in unserem eigenen Herzen, in unserem Leben auch? Dass wir für uns selber klar entschieden haben, was wollen wir eigentlich? So ein bisschen Vorteil der Sünde, das ist ja auch hier so, bitte, werden wir doch mal ganz ehrlich. Ist doch ganz nett und ganz schön, wenn man so ein bisschen mit der Sünde spielen kann. Man muss nicht so ganz ehrlich sein, auch dem Finanzamt gegenüber. Oder auch, weiß ich, man kann da so manche Dinge machen. Gibt ja manche Vorteile, auch wenn man in der Sünde lebt, wenn man nicht so ganz ehrlich sein muss und so. Aber guckst du mal ein bisschen weiter auf die Belohnung, was endet eigentlich oder wie endet dann die ganze Geschichte? Mose hatte für sich eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung war entscheidend wichtig für sein zukünftiges Leben. Und genauso wichtig ist das auch für uns, ob wir uns wirklich für ein Leben mit Gott entschieden haben, im Gehorsam vor ihm, auch nach seinem Willen zu leben, oder ob wir bereit sind, da so irgendwo hier und da mit der Sünde in unserem Leben zu spielen. Nun, diese 40 Jahre beginnen mit dieser Entscheidung und führen wohin? Diese 40 Jahre führen jetzt in die Wüste. Seltsame Wege. Herr, erst hast du bewahrt, dass der Säugling nicht ermordet wurde. Hast ihn bewahrt, dass er an den Hof des Pharao kam. Hast ihn ausgestattet mit vielen Gaben und Fähigkeiten. Hast ihn intelligent werden lassen und weiß ich was alles. Jetzt hat er so eine großartige Stellung. Jetzt hätte er doch als zweiter Mann in Ägypten doch so ungefähr die Möglichkeit gehabt, für das Volk Israel was Gutes tun zu können, um sie aus der Sklaverei so ein bisschen zumindest rauszukriegen. Und was macht Gott? Den vermeintlichen Befreier, die großartige Chance. Nein, Gott schickt ihn in die Wüste. Holt ihn weg vom Haus des Pharao. Schon seltsam, wieso Gott manchmal so seltsame Wege in unserem Leben führt. Okay, diese 40 Jahre Wüste führen ja dann dazu, wenn man die Geschichte so ein bisschen liest, was wird er dort? dieser großartige Mann, mächtig in Taten und Worten, Riesenbaumeister, intelligenter Mann. Was wird er sehen? Ein Schafhirte. Wie war das bei den Ägyptern? Wie war er gelehrt worden? Was glauben Sie, wie dieser Mann sich jetzt selber, als der so mal an sich runtergeguckt hat, da war nichts mehr mit, weiß ich, mit Lametta hier auf der Brust, Entschuldigung, mit Orden und mit langem schönen Gewand und langem wallenden Haar und immer, weiß ich, da von fünf umgeben mit Dienern, mit Bücklingen morgens und abends und die ihm die Füße geküsst haben oder weiß ich was noch. Sondern mit einem Mal steht der Mann ganz allein in der Wüste. Und dann ist er, ja, ein großartiger Mann geworden. Nicht? Natürlich, er hat so für so Schafe sorgen dürfen. Oh ja, denen hat er auch Befehle gegeben. Nur die haben nicht gehört, dafür hat er noch ein paar Hunde vielleicht gehabt. Die hörten dann ein bisschen besser. Das war aus diesem großen, mächtigen Mann geworden. Wenn ich so überlege in meinem eigenen Leben, wir haben heute Nachmittag noch so drüber gesprochen, Bruder Hermann und ich, man hat ja so seine Vorstellung gehabt von dem, was man mal vielleicht sein wollte, werden wollte und so. Ich wollte gewiss nicht das sein, was ich heute bin. Ganz ehrlich nicht. Ich wollte überall hin, weiß ich, Gemeindepfarrer sein, vielleicht dann irgendwann Superintendent oder vielleicht dann vielleicht noch ein bisschen steigen. Macht ja nichts, nicht? Wenn man Evangelium zu verkaufen hat, wäre nicht schlecht, wenn man solche Positionen einnimmt. Dürfte aber, Gott hat es offensichtlich ein bisschen anders gedacht mit dem Weg. Warum macht er einen eigentlich dann erst so kaputt? Mit 28 Jahren hieß es dann, naja, maximal 3 Monate zu leben. Warum das? Und dann in so ein Missionswerk, wo ich nie hin wollte, nie. Alles andere, Herr, bloß das nicht. Seltsam, nicht? Nur heute muss ich sagen, wenn ich so zurückschaue, ach, Herr, ist gut gemacht. Ich erreiche heute doch viel mehr Leute, als ich da irgendwo, wenn ich da so in der Verwaltung da so irgendwo und dann sowieso keiner auf mich hört. Ne? Was hilft das denn? Dann bringst du schöne Schriften raus, alles Mögliche, die wandern dann im Pfarrhaus im Papierkorb. Ne? Ade, ne? Bringt also. Warum? Gott hat das schon richtig gemacht. Dass er einfach zunächst richtig schön klein macht. Und was glaubt ihr wohl, wie klein sich der Mose da in der Wüste vorgekommen ist? Der kam sich so klein vor, dass er hat gar nicht gemerkt, dass er über sich gestolpert ist. Hat überhaupt noch nicht gemerkt, hat er gar nicht gesehen. Er kam sich so klein vor, dass er überhaupt nicht mehr aufgefallen ist in der Wüste. So jämmerlich, einsam, allein und klein. Seine ganze Berufung, er hat sein Leben nicht mehr verstanden. Diese Einsamkeit, er gewinnt aber erst in dem Augenblick, wo er Gott begegnet. Wie schön wäre das, wenn heute Abend, darf man so einen kleinen Exkurs machen, wie schön wäre das, wenn heute Abend vielleicht Menschen, die, wenn sie Rückblick halten in ihrem Leben, sagen müssen, was habe ich alles werden wollen? Es ist ja manchmal, wenn man so älter wird, bin jetzt 50, dann habe ich auch mal so Rückblick gehalten in meinem Leben. Und dann kam mir so das eine oder andere und dann, was man eigentlich, wenn möglich, geworden wäre und was man alles eigentlich am liebsten noch erleben möchte und so. Und dann fragt sich vielleicht der eine oder andere auch heute Abend hier, war das alles? Heute Nachmittag bei einem Besuch, dann sagte auch ein Kranker, diese Frage war ihm auch gekommen, war das alles? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Diese ganze auch Sinnlosigkeit der Wege, die Sie bis heute gegangen sind, wo Sie sagen, das hat überhaupt keinen Sinn, was ich bis jetzt gelebt habe. In dem Augenblick bekommt es Sinn, wo Gott in dein Leben hineinkommt. Gottes Begegnung ist Sinngebung im unsinnigen Leben. Toll, ne? Das wünsche ich Ihnen, so von Herzen, dass Sie einfach mal ehrlich beten, Herr Jesus, ja, ich möchte gerne, bringt doch sowieso nichts, mein Leben ist doch sowieso, was ist es denn gewesen? Deshalb komm du doch in mein Leben hinein, Herr Jesus. Übernimm mein Leben, meine Schuld und weiß ich was alles. Und da erst bekommt die Sache wirklich Sinn. Wenn ich so die ganze Zeit des Lebens hier des Mose, wenn ich das so sehe, diese 40 Jahre. Vorher hatte er Diener, da war er angesehen, Befehlsgewalt, seine ganze Lebensanschauung, seine Sinnfrage, alles geht zu Bruch. Und im Letzten, ihr Lieben, im Angesicht Gottes, oder Sie können auch sagen, im Angesicht des Todes, dann merken Sie, was ist und was nichts ist. Nichts ist alles das, was man kaufen, erwerben, in irgendeiner Weise sich erarbeiten kann. Das ist in den Augen Gottes, wenn Sie einmal so vor der Ewigkeit stehen, weniger als null. Was etwas ist, ist nur das, was Gott mir schenkt, durch die Begegnung mit ihm. Und die Begegnung mit ihm hat stattgefunden mit dem Kommen Jesu in diese Welt. Aber er möchte dir persönlich auch begegnen, dadurch, dass du ihn reinlässt in dein Herz, in dein Leben. Vorher war so viel Prunk, so viel Anerkennung, so viel hofiert werden. Da hat er das Essen gebracht bekommen. Weiß ich, das war schon dreimal vorgekaut, Entschuldigung, nicht? Das heißt nicht das, was er dann aß, sondern mussten welche sein, die das vorprobierten, dass da kein Gift drin war, konnte also ganz sicher sein, das geht also gut, nicht? Dann hat man erst ein paar Stunden gewartet, bis die Kameraden, ob sie noch lebten oder dann eben da niederlagen, nicht? Und dann erst, nicht? So, was hat er für einen Punkt gehabt? Und jetzt? Völlig arm. Essen und Trinken war kein Engel da, der ihm das gebracht hat. Und auch kein Untergebener. Nur Schafe. Und dann, er war in seinen eigenen Augen der Allerletzte. Seltsam, dass Gott solche Wege geht, dass wir vor unseren eigenen Augen merken, wir sind doch das Allerletzte. Das ist eine helfende und sehr hilfreiche Entdeckung in unserem eigenen Leben. Ja, ich könnte jetzt viel aus meinem eigenen Leben erzählen, aber das lasse ich jetzt an dieser Stelle mal, dass wir erstmal die Sache hier zu Ende bringen. Dann kommt die dritte Phase. In der Wüste Gottes Begegnung also. Damit wird die dritte Phase eingeleitet. Nur die beiden ersten Phasen, denken Sie nochmal dran, bekommen nur dann Sinn oder auch haben Sinnerfüllung. Erst in dem Augenblick, wo die dritte Phase beginnt, Gottes Begegnung. Alles andere bleibt sonst sinnlos. Sie erhalten also erst Sinn, weil die dritte Phase seines Lebens in der Gottesbegegnung dann auch zu einem guten und sicheren Ziel führt. Jeder, auch noch so unbegreifliche Weg Gottes in unserem Leben, gewinnt also dadurch an Bedeutung, dass Gott sich selber dahinter verbirgt, der durch sein Begegnen unseren Weg zur Sinnerfüllung führt. Als ich so über das Leben des Mose nachdachte, das ist ja dann interessant, wenn man da so drüber nachdenkt und betet, da kommen einem schon manchmal so verschiedene Erlebnisse aus dem eigenen Leben oder auch manche Dinge, die man so erlebt hat, vielleicht, weiß ich, in Nachrichten mal gehört. Und ich kann mich sehr gut erinnern, jetzt muss ich nur mal auf meinem Zettel gucken, den habe ich hier liegen, das war in 1957. Das heißt, ich war also damals dann so 11 Jahre alt. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass damals in den Nachrichten kam, das haben wir dann immer am Radio gehört, Fernsehapparat hatten wir gewiss noch nicht, jedenfalls da ging es um die Pamir oder Pamir, dieses Segelschulschiff. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Dieses deutsche Segelschulschiff ist damals untergegangen. Und zwar gibt es da so verschiedene Dinge, die mir damals beim Nachdenken hier über den Text und damals so in Erinnerung geblieben sind. Und zwar wurde damals gesagt in den Nachrichten, dass das Schiff nicht hätte untergehen müssen. Zwei Dinge waren schlecht, waren falsch gemacht worden. Erstens, der Kapitän hatte ein bisschen viel getrunken, der war betrunken, der war nicht nüchtern. Und zweitens, die Ladung, die man drauf hatte, Getreideladung, die war nicht verzehrt. Jetzt kam man in einen Sturm hinein, die Ladung hat sich verschoben und das Schiff bekam Schlagseite. Und dann geschah Folgendes, ein Seegerichtsurteil lautete folgendermaßen, wäre sie gut beladen gewesen, sprich, hätte sie genug Tiefgang gehabt, hätte sie nicht sinken müssen. Das heißt, da gibt es so gewisse Tanks, ich weiß gar nicht mehr, wie die tiefen Tanks, die hätten geflutet werden müssen. Da hätte man also Wasser reinpumpen müssen, dass das Segelschulschiff also genug Tiefgang hatte, dann hätte es durch den Sturm nicht umgeworfen werden können. Wir meinen oft so in unserem Leben, dass das alles nicht so wichtig ist mit dem Tiefgang. Die Hauptsache, das Leben ist so einigermaßen schön und erträglich. Und welchen Weg geht Gott? Mit dem Mose? Um ihn dienstbereit zu machen? Ihn überhaupt dienstfähig zu bekommen? Er lässt ihn 40 Jahre großen Aufstieg erleben. Dann 40 Jahre die absolute Katastrophe vor sich selbst. Und dann begegnet Gott ihm und hat ihn gerade fertig, ich würde sagen, bei uns würde ich sagen, er hat ihn gerade gar gemacht, ne? So wie man Fleisch gar kocht. Er hat ihn gar gekocht, den Mose, in der Wüste, 40 Jahre lang. Und dann erst war er dienstfähig für die Aufgaben, in die Gott ihn hineinstellen wollte. Jetzt stand er nicht mehr da mit aufgekrempelten Ärmeln und hat gesagt, ha, Pharao, ich werde dir zeigen, ich kriege die Revolution hier in Ägypten. Sondern er war nicht mal fähig zu reden. Dieser Mann, der so, wie hieß das noch? Mächtig in Taten und Worten. Der war nicht mal in der Lage, noch drei vollständige Sätze zu reden. Er konnte mit den Schafen da keine großen Disputationen halten. Das ging nicht. Er bekam leider keine Antwort, außer ein bisschen Gemecker, nicht? Aber das haben wir ja manchmal in Gemeinden auch. Aber egal. Ja, muss man schon mal so sagen, klar. Ja, hier haben wir jetzt also diesen Mose, diesen Abgelehnten. Und dieser Abgelehnte wird nun zum berufenen Werkzeug Gottes. Toll, ne? Gott baut sein Reich offensichtlich nicht nur mit so den Großen, so denn die meinen, sie wären schon was, sondern offensichtlich ist das eine Strategie Gottes, dass er uns erst klein macht, damit er sich groß erweisen kann. Ich habe ja sehr oft gesagt, einmal Anfechtung ist Trainingsprogramm Gottes in unserem Leben, damit er uns klein machen kann und auch klein machen muss. Warum? Wir können doch überhaupt nicht Segen verkraften. Das ist unser Problem. Warum? Weil wir sonst im Hochmut all den Segen, den Gott uns zugedacht hat, wieder kaputt machen würden. Und deshalb hat Gott in seiner Liebe den Mose erst ganz klitzeklein gemacht. Und wo er so richtig schön klein war, da hat Gott sich mit ihm verbündet, im wahrsten Sinne des Wortes, hat ihn berufen und hat ihn dann genau zu seinem passenden Werkzeug gemacht. Ich kann mich sehr gut erinnern an diese Jahre, 74, 75, war er dann so fast ein Jahr im Krankenhaus. Und dann, das sind für mich eine der schwersten und schlimmsten Erlebnisse gewesen. Man hat ja gewisse Vorstellungen, wie gesagt, gehabt und so. Und das dann bei allen Vorstellungsgesprächen in Gemeinden, das war in Kirchengemeinden, in Gemeinschaften, in freie Gemeinde, weiß ich, als Lehrer für Neues Testament und weiß ich was alles. Und überall ging es immer um die Frage, ja, wie viel schaffen Sie denn jetzt? Was haben Sie überhaupt für eine Krankheit? Das kam dann immer so. Und dann habe ich gesagt, naja, ich hoffe 60%, ich wollte ja wenigstens über der 50 sein, nicht? Obwohl ich ehrlicherweise hätte sagen müssen, vielleicht 30. Vielleicht 30, aber ich habe dann gesagt, ich hoffe 60%. Und dann kam immer die stereotype Antwort, dann tut uns das leid. Ich konnte diese Antwort, und das ist ja an x Stellen gewesen, auch in Gemeinden, wo ich vorher schon hier und da mal zu Diensten war, die immer darum gefragt haben, nicht? Wäre nicht schön, wollen Sie nicht zu uns kommen und so, nicht? Aber dann, als man so richtig unten war, dann kam immer die schöne Antwort, dann tut uns das leid. Ich habe diese Antwort fast nicht mehr hören können. Ich weiß noch sehr gut, ich war mit meiner Schwester, meiner Frau und meinem Schwager, die haben mich da in diese Gemeinde dahin gefahren, zu dieser Sitzung mit diesem Kirchenvorstand, und dann war wieder diese Antwort. Und wir sind dann nach Hause gefahren, und ich weiß noch, ich saß hinten mit in dem Mercedes da drin, und ich habe damals gesagt, hätte ich doch bloß nie Theologie gemacht. So weit kann man kommen. Hätte ich doch bloß nicht, hätte ich doch Mathematik und Physik gemacht, nicht? Wenn der Lehrer da an der Tafel gerechnet hat, dann hat er sich meist da dreimal verrechnet. Da war ich schneller fertig als der, habe ihm seine Fehler gezeigt. Das war mein Fach, aber nicht reden. Reden konnte ich nie. Und dann hat Gott auch noch berufen. Und dann hat man das gemacht. Und dann ist man gerade 28 Jahre alt und dann Abstellgleis, war nichts mehr. Das waren so für mich diese Mose-Erlebnisse. Wüste. Schlimme Zeit. Aber ich erzähle morgen noch ein bisschen mehr, so in dieser Richtung, was man dann so erlebt und wie Gott dann vorbereitet und was er damit bezweckt. Wie klein und gedemütigt, wie verändert, ohne Adelsdünkel, steht Mose hier in der Wüste vor dem brennenden Dornbusch. Hat keine Schuhe an. Er ist so klitzeklein geworden. Er war nicht mehr der geheime Thronfolger, der Revolutionär oder derjenige, der eventuell der Geheimtipp der Armen und Unterdrückten wäre, der dann vielleicht so durch eine große Propagandarede das Militär des Pharao dann so im Handumdrehen auf seine Seite gebracht hätte und den Pharao dann abserviert. Nein, guck mal da, wie der da steht. Steht nicht um Streitwagen und nur noch Fanfare und auf seinen Fanfarenstoß, dann wird der Pharao abgesäbelt, nix. Sondern steht da einsam in der Wüste vor einem brennenden Dornbusch. Das war geworden aus ihm. Und jetzt ist er genau fähig, dass Gott ihn gebrauchen kann. Gott hat so ganz andere Maßstäbe als wir. Ganz einsam, allein mit Gott. Ich weiß noch sehr gut, 1976 war dann ein Jahr unverbindlich beim Missionswerk Neues Leben. Jetzt muss ich das doch noch so mal reinstreuen. War ein Tag vor Heiligabend. Da habe ich mich dann von meiner Familie verabschiedet. Warum? Weil dann waren wir schon ein Jahr weiter. Schon ein Jahr beim Missionswerk. Der Bruderrat hat beschlossen, mich anzustellen. Und ich lag dann schon wieder in der Klinik. Und die Ärzte haben kein Pfifferling mehr für mich gegeben, nicht? Wieder so, total am Ende, nichts zu melden. Und ja, wer war man denn dann schon, auch in so einem Missionswerk? Man war doch nur, wer war man schon? Wirklich nur ein Schafhirte. Na, Pastor, klar, ein Schafhirte. Okay, wie war er gesunken in seinen eigenen Augen? Nach dem Aufstieg, nach dem Abstieg, jetzt war er ein Nichts. Er fiel fast in die Bedeutungslosigkeit. Aber nein, doch nicht. Mit dem Begegnen mit Gott wurde aus der Bedeutungslosigkeit großartige Bedeutung. Das ist schön. Er war nicht ein Fall für den Psychiater, sondern er war ein Fall, der in die Hände Gottes fiel. Lassen Sie sich mal fallen, das ist wichtig. Hier hält Gott ihn nun an und Mose darf ganz langsam verstehen lernen, dass dieser Gott diese 80 Jahre Aufstieg und 40 Jahre Katastrophe, also diese ersten 80 Jahre seines Lebens, doch in seiner guten, großen Hand hatte. Dass er souverän darüber stand, ist mir immer wieder so tröstlich, wenn ich das sehe. Mit der Gottesbegegnung beginnt also hier eine ganz großartige Ära seines Lebens. Seine tiefen Zweifel an sich selber führen nun zu Einwänden gegen Gott. Muss man sich mal vorstellen. Mose, er widerstrebt dem Auftrag, dem, was Gott ihm hier nun sagt, was er tun soll, weil er an seiner eigenen Kraft total verzweifelt und verzagt war. Das ist oft so. Dass Gott uns so an die Grenze führt, wunderbar. Wie gesagt, Apostelgeschichte 7,22, ein Mann mächtig in Taten und Worten. Und hier verzweifelt an sich selber, unfähig in seinen eigenen Augen. Und jetzt fängt Gott an. Jetzt mal so ein paar Stellen ganz schnell. Wie Gott ihn jetzt wieder aufbaut, wie er ihn auf die klare Spur bringt. Gott überwindet seine Verzagtheit erstens durch die Offenbarung seines Namens. Gott sagt, wer er ist. Zweitens durch die Vollmacht, die er ihm gibt. Er stattet ihn also jetzt aus. Drittens dadurch, dass er ihm nun den Aaron zur Seite stellt. Und jetzt muss man das dazu sagen. Überleg mal, der Aaron war in Ägypten. Der Mose war in der Wüste. Und was macht Gott so? Nicht? Die hatten kein Handy und haben mal gerade miteinander telefoniert und gesagt, hör mal Aaron, ich habe gedacht, du solltest mal so zu mir in Richtung Wüste kommen, damit wir uns da und da treffen können. Weißt du, ich habe da so einen besonderen, seltsamen Auftrag von Gott. Und er hat gemeint, du könntest mir dabei gut helfen. Nein, da gab es kein Handy. Aber Gott hat die Verbindung hergestellt. Zu beiden. Und das Schöne war, verrückt, aber unmöglich, aber es ist wahr. Was hat Gott gemacht? Er hat den Aaron aus Ägypten dem Mose entgegen in die Wüste geschickt. Seltsam. Und in der Wüste haben die sich sogar gefunden. Hat Gott da irgendwo so, ja vom Satelliten her, so per Peiltechnik hat er sie so zusammengeführt. Schon großartig, was Gott schafft. Auch damals schon. Oder wenn wir dann so sehen, wie Mose das Volk Israel aus Ägypten führt, das sind 3 Millionen Leute, der ist nicht mit dem Helikopter oben drüber geschwebt, geflogen und hat dann Anweisungen gegeben per Sprechfunk, wo welche Gruppe und wie marschieren soll. Und da steht trotzdem, sie zogen geordnet. Da war doch irgendwas mit Geist Gottes, der da Ordnung schaffte, oder? Sonst könnte ich mir das nicht vorstellen, wie das gehen soll. Okay, weiter. Neben seinen Einwänden, Mose, wie Gott ihn jetzt aufmuntert, Mose bekommt einfach Gegenwart Gottes zu spüren und zu erleben. Dann weiter, Gott offenbart seine Allmacht an ihm und in ihm. Dann, er gibt ihm Gaben und Fähigkeiten, die er bis dahin nicht hatte. Und das siebte, seine Leitung und Unterweisung. Gott sagt ihm also seine Gegenwart zu mit all den Möglichkeiten, die nun wichtig sind für ihn. Und dann, wie hießen seine Einwände? Das ist interessant. Mangel an Befähigung. Keine Botschaft mehr, Kapitel 13. Keine Autorität mehr. Das steht da, wunderschön. Fehlende Beredsamkeit. Fehlende Willigkeit. Der Kerl, der war doch so klein und so verzweifelt. Wie wollte er sich da dem Pharao gegenüberstellen? Und Gott sagt ihm zu, 2. Mose 3, 12, ich will mit dir sein. Das reicht immer aus. Ich denke da an eine Situation in meinem eigenen Leben. Ich weiß nicht. Naja, so ein Kanzel meiner Gemeinde da, schön hoch gemauert, wunderschön. Und die Leute, die haben immer gesagt, ah, wenn Sie so auf die Kanzel gehen, in einer Sicherheit, und dann geht's so richtig los. Na gut, das waren so ersten 2 Jahre meines Dienstes. Na, wie gesagt, Mensch, ihr wisst ja gar nicht, wie das da unterm Taler aussieht. Nicht so Flattermann und nicht so. Na gut, das ist das Entscheidende. Ich habe oft gezittert wie Espenlaub. Und bis ich gelernt habe und gemerkt habe, das ist nichts anderes als verkappter Hochmut. Verkappter Hochmut. Warum? Das ist dann schön, nicht, wenn man dann am Ausgang steht und verabschiedet die Leute dann so per Anschlag. Das ist, oh, ihre Predigt war, oh, ja so, hm? Oh, das geht wie, runter wie Milch und Honig, ne? Und dann musste ich mich fragen, um was geht's mir eigentlich? Geht's mir um Anerkennung der Leute? Oder Anerkennung bei Gott. Wenn man Anerkennung bei den Leuten haben will, dann muss man eine schöne Predigt halten. Wenn man Anerkennung bei Gott haben will, dann muss man eine wahre Predigt halten. Die geht manchmal nicht so gut runter. Die hakt schon mal in der Speiseröhre, nicht? Und wenn sie dann im Bauch angekommen ist, dann knurrt die ganz schrecklich. Und die lässt sich sehr schwer verdauen. Das kommt auch schon mal vor. Nur, wollen wir wirklich das, was Gott will? Und dann muss ich sagen, wo ich das gelernt habe, Herr Jesus, ich will, dass deine Ehre groß wird. Dann habe ich gebetet, Herr Jesus, ganz egal, ob ich jetzt Kanzeltreppe rauf oder runter falle, der Hauptsache, du wirst verherrlicht. Und mit dem war das Zittern vorbei. Spannung ist da, die ist auch wichtig, die muss auch da sein. Okay, wir kommen zum Schluss. Wenn ich das so sehe, jetzt im Leben des Mose, dann erinnert mich das also immer wieder an diesen einen Vers, an diese eine Aussage. Er hielt sich an den, den er nicht sah, so als sähe er ihn. Wissen Sie, das ist eigentlich das Großartigste, was über dem Leben eines Gottesmannes oder einer Gottesfrau stehen kann. Dass man so konkret mit Gott gelebt hat, Aber Moment, das war ein weites Stück Weg, 80 Jahre. Höhe. Und je höher man war, desto schwerer ist dieser Abstieg ja auch. Und dann erst war er an dem Punkt, wo das Kennzeichen oder Qualität seines Lebens wurde. Wollen Sie das auch? Unbegreifliche Wege Gottes. Und doch hat Gott nur dieses eine Ziel mit uns, sich in unserem Leben groß und herrlich zu erweisen. Letztes Beispiel noch ganz schnell. Satusunda Singh, bekannt. Er war überfallen worden, gefangen genommen worden und man hatte ihm den rechten Arm ziemlich demoliert. Er war gebrochen und jetzt lag er in einer Grube auf Leichen. Und sein Urteil sollte 3 Tage später vollstreckt werden. Er sollte also auch hingerichtet werden. Und er liegt dort, er betet und er kann nicht mehr und ist ziemlich am Ende, aber trotzdem lobt er Gott dort in der Grube. In der Nacht vor seiner Hinrichtung klappert es mit einem Mal oben da an diesem Eisendeckel, Schlüsselgeraschel, der Deckel wird geöffnet, es wird hell, ein Seil kommt nach unten, er soll sich festhalten, er packt zum Seil, sein Arm ist wieder heil. Es zieht ihn nach oben, ein Engel sagt ihm, er soll sofort weggehen. Am nächsten Tag will man ihn da unten aus der Grube holen, er war nicht mehr da. Er konnte nicht hingerichtet werden, Gott hatte noch einen weiteren Weg mit ihm vor. Aber wie klein hat er ihn dort in der Grube gemacht, damit er neu dienstfähig wurde, abhängig von seinem großen Gott. Der Lebensweg der Menschen, der Christen, ist gekennzeichnet durchweg von diesen 3 Phasen. Ganz hoch, ganz tief und dann ganz dienstfähig. Und das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Gott segne Sie dazu. Amen.